Pursuing protectionism is just like locking oneself in a dark room. While wind and rain may be kept outside, so are light and air. No one will emerge as a winner in a trade war. No one will emerge as a winner in a trade war.
Willkommen bei unserer Podcast-Serie zum Thema Protektionismus, 2000 Jahre und kein Ende. Mein Name ist Thomas Ertl, bin Professor für mittelalterliche Geschichte an der Freien Universität Berlin. Meine Gesprächspartner sind Expertinnen und Experten, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eingangs hörten wir einen Satz aus einer Rede von Xi Jinping. Wir wollen diskutieren, ob der Präsident der Volksrepublik China recht hat. Ist Protektionismus ein finsterer, dunkler Raum, ohne Regen und ohne Sonne? Und falls ja, warum gibt es Protektionismus dann seit über 2000 Jahren? Zum heutigen Gespräch begrüße ich Frau Professor Dr. Barbara Schlieben. Sie ist Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der frühmittelalterlichen Geschichte, im Kulturaustausch und in der Geschichte der Iberischen Halbinsel. Liebe Barbara, willkommen. Ich freue mich, dass ich heute mit dir ein Gespräch führen kann über das Thema Schützt die Gesundheit, schützt das Gemeinwohl, schützt den Experten. Protektion medizinischen Wissens auf der Iberischen Halbinsel von 1200 bis 1400. Was hat dich denn in deinen Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte Spaniens geführt und weshalb interessierst du dich dabei insbesondere für die Geschichte der Heilkunde?
Ja, vielen Dank. Erstmal herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Das Tolle an den Geschichtswissenschaften ist ja, dass man sich eigentlich gar nicht auf eine Region festlegen muss. Das fand ich im Studium toll und das finde ich auch heute nach wie vor toll, dass man eigentlich springen kann zwischen unterschiedlichen Regionen. Ich glaube, dass wenn man dann sich entscheidet, über eine Region ausführlicher zu arbeiten, dass das immer auch außerwissenschaftliche Gründe hat. Man muss die Region mögen, über die man arbeitet, weil man sich da ja aufhalten muss, in die Archive gehen muss, in die Bibliotheken gehen muss, ich mag Spanien. Also es gibt auch solche ganz banalen Gründe, die einen in eine Region führen. Als ich studiert habe, wurde noch relativ wenig zu Spanien geforscht, jedenfalls in Deutschland, und erst recht nicht zu Spanien gelehrt. Das hat sich inzwischen etwas geändert. Das war auch damals in den Staaten und in England schon ein bisschen anders. Aber weil das so war, als ich studiert habe, hatte Spanien auch immer so ein bisschen was Exotisches für mich. Und ich fand spannend, dass man innerhalb der spanischen Geschichtswissenschaften Fragen diskutiert hat, die man so in Deutschland jedenfalls noch relativ wenig diskutiert hat zu dem Zeitpunkt. Zum Beispiel ganz unterschiedliche Dinge. Hat man Kirchengeschichte relativ losgelöst vom Papsttum diskutiert, was man heute im Frühmittelalter überall macht, weil man nach spezifischen Bischöfen und kleinen Pfarreien fragt. Aber in Spanien war der Papst halt immer schon weit weg. Und deswegen, oder jedenfalls zu unterschiedlichen Zeiten gefühlt weit weg. Also, und dann natürlich Fragen zum Kulturkontakt, zum Religionskontakt sind in Spanien immer schon intensiv diskutiert worden. Heute werden die für alle Regionen rund ums Mittelmeer diskutiert. Aber in Spanien gibt es eine lange Forschungstradition zu solchen Fragen. Das fand ich spannend. Und dann habe ich meine Examensarbeit geschrieben über einen veterinärmedizinischen Traktat, der am Hof von Alfons X. entstand, also an einem hochmittelalterlichen Hof. Und bin dann in der Region geblieben sozusagen. Und habe über diesen Hof als Ganzes promoviert, über den Zusammenhang von Politik und Wissen an dem Hof. Und gezeigt, dass die Leute, die wichtige Ämter im politischen Sinne besetzen, gleichzeitig auch die Gelehrten an dem Hof sind und gemeinsam arbeiten. Und gemeinsam arbeiten oder gemeinsam haben sie über Themen gearbeitet, die man heute den Naturwissenschaften vor allem zuordnen würde, aber auch über die Medizin. Also insofern kommt es aus der frühen Zeit. Aber ich bin immer wieder zu Spanien oder spanischen Themen zurückgekehrt, auch über interreligiöse Liebesbeziehungen ein paar Arbeiten gemacht und zur Autobiografie von Jakob dem I. Also Spanien hat mich dann nie wieder so ganz losgelassen. Ja.
Diese interreligiösen Verbindungen scheinen ein besonderes Element zu sein der spanischen Geschichte des Mittelalters und auch der Forschung und den Forschungen zur iberischen Halbinsel. Wodurch zeichnen sich diese interreligiösen Beziehungen in deiner Forschungszeit des hohen und späten Mittelalters besonders aus, also zwischen 12 und 1400 beispielsweise? Wir befinden uns in der Hochphase der Reconquista. Was hat das für eine Auswirkung auf das Miteinander oder Gegeneinander der Religionen?
Also das sind ja eigentlich zwei Fragen. Vielleicht ganz kurz vorab. Also es stimmt natürlich, dass in Spanien so Themen zum Kulturkontakt, zu interreligiösen Kontakten eine wichtige Rolle spielen. Aber einmal möchte ich Ihnen sagen, dass es auch sehr viele spannende Themen gibt jenseits dieser Religionskontakte und dass es sich auch aus anderen Gründen lohnt, mit der spanischen Geschichte zu beschäftigen. Die Zeit, mit der ich mich beschäftige, kann man als Hochphase der Reconquista bezeichnen, wobei Reconquista kein ganz unproblematischer Begriff ist. Reconquista, der Begriff ist aus zwei Gründen nicht ganz unproblematisch. Zum einen ist er kein zeitgenössischer Begriff. Das ist im Prinzip egal. Wir nutzen ständig nicht zeitgenössische Begriffe. Protektionismus ist auch kein zeitgenössischer Begriff und trotzdem reden wir jetzt über Protektionismus im Mittelalter. Aber das ist kein analytischer Begriff, Reconquista, sondern es ist ein Kampfbegriff. Erfunden im 19. Jahrhundert in den sogenannten Freiheitskriegen gegen Napoleon und dann auch mit den Napoleon-Kriegen gleichgesetzt. Also so, wie die spanische Nation tapfer gegen Napoleon gekämpft hat, so haben im Mittelalter die Christen tapfer gegen den äußeren Feind, nämlich den Islam, gekämpft. Also, und Sie sehen, das ist natürlich sehr polemisch aufgeladen und ist aber für die Nationsbindung im 19. Jahrhundert extrem wichtig. Und das ist ja klar, dass die Freiheitskämpfe unter Napoleon mit der Reconquista an sich nichts zu tun haben. Aber man muss das wissen, weil diese Bildwelt den Begriff bis heute prägt. Viele meiner spanischen Kolleginnen und Kollegen verzichten jetzt ganz auf den Begriff Reconquista, nicht so sehr wegen dem Ursprung im 19. Jahrhundert, sondern weil sich Franco auch als der Reconquistador stilisiert hat. Trotzdem gibt es Gründe, bei dem Begriff zu bleiben, weil es in den Quellen selbst auch die Vorstellung gibt, teilweise, dass man etwas zurückerobert, was einem vorher gehört hat. Ob einem das vorher gehört hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber diese Vorstellung gibt es. Deswegen wird in der internationalen Forschung durchaus schon von Reconquista gesprochen. Ich habe gesagt, es gibt zwei Probleme bei dem Begriff Reconquista. Das eine ist sozusagen die Entwicklungsgeschichte des Begriffs. Das andere ist, dass Reconquista sowas suggerieren könnte wie einen gleichmäßigen Kampf, einen dauerhaften Kampf, das ganze Mittelalter über, aber dann ab dem 12. Jahrhundert verstärkt gegen die Muslime. Und das ist nicht der Fall. Also die fünf christlichen Reiche, die sich allmählich ausgebildet haben auf der Iberischen Halbinsel, erobern ganz allmählich Gebiete zurück oder eben erobern Gebiete, aber in sehr unterschiedlichen Rhythmen und immer auch unterbrochen von langen Friedenszeiten. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit gegen den Islam kämpft. Überhaupt ist es ist dieser Gegner gar nicht so leicht zu fassen oder terminologisch sauber zu beschreiben, weil es den Islam natürlich nicht gibt und man ständig binnen differenzieren muss. Einerseits zwischen den unterschiedlichen Denominationen, andererseits auch zwischen sozialen Status. Also das Problem ist, dass man häufig von, oder ein weiteres Problem ist, dass man häufig von religiösen Minderheiten spricht in dem Kontext. Aber Minderheit suggeriert ja sowas wie quantitative Minderheit. Also es gibt weniger Muslime als Christen in einem bestimmten Gebiet. Das ist häufig gar nicht der Fall. und Minderheit suggeriert auch sowas wie sozial abgeschlagen, also das sind die, die am Rand stehen, aber es ist eben häufig auch nicht der Fall, sondern es gibt durchaus Muslime, die hohe Stellen bekleiden, auch im christlichen. Jetzt hast du ja gesagt, das ist die Hochphase der Reconquista, also das müsste man sozusagen für alle Reiche differenziert beantworten. Aus kastilischer Perspektive könnte man sagen, 1248 ist die Reconquista eigentlich erstmal vorbei, also relativ am Anfang von meinem Untersuchungsraum jetzt. Da ist Sevilla eingenommen und dann passiert jahrzehntelang eigentlich gar nichts mehr. Also dann leben die einfach weiter nebeneinander her. Unter Alfons dem 11. gibt es nochmal so eine Offensive, wo Algeciras eingenommen wird. Aber dann leben die Reiche wieder und deren Bewohner nebeneinander her. Und obwohl Kastilien wohl die militärische Macht gehabt hätte, Granada einzunehmen, gut ist es nicht, weil die Tribute lukrativer sind. Also man hat mehr davon, Tribute zu fordern, als militärisch zu erobern. Also die Reconquista ist kein dauerhafter Krieg. Und man könnte jetzt denken, in diesen Eroberungsphasen, die es dann eben doch gab, standen sich immer klar Christen auf der einen Seite und Muslime auf der anderen Seite gegenüber, ist aber auch nicht der Fall. Das klassische Beispiel ist der Cid, der erst im Dienst von Alfons dem 6. steht, also einem christlichen Herrscher, dann die Seiten wechselt, auf die Seite eines muslimischen Herrschers, dann wieder zurück auf die christliche Seite wechselt. Das ist nur ein Beispiel und ein sehr berühmtes Beispiel, weil es literarisch häufig bearbeitet worden ist, schon im Mittelalter, aber auch darüber hinaus. Aber wir wissen von sehr vielen Söldnerherren auf beiden Seiten, die gemischt bestückt waren. Also Muslime und Christen haben ständig auch gegeneinander, aber auf einer Seite sozusagen gekämpft.
Es war also alles komplexer, als man sich das so vielleicht vorstellen würde auf den ersten Blick. Und jetzt wird es noch komplizierter, wenn wir nämlich auf das Phänomen Protektionismus gucken. Das setzt ja voraus, dass wir diesen Transfer zwischen den Religionsgruppen, die man gar nicht so genau unterscheiden kann, offenbar, dass wir diesen Transfer beleuchten. Dabei geht es um den Transfer von Waren, aber auch um den Transfer von Wissen, von Technologien. Könntest du uns diese unterschiedlichen Transfersphären kurz schildern in ihrer Komplexität?
Ja, die Frage ist, ob das ja überhaupt unterschiedliche Sphären sind und ob der Transfer und ob die Protektion auch von Wissen und Dingen so ganz unterschiedlich funktioniert. Oder ob das unsere Kategorien sind, die wir da anlegen. Also ich würde mal vermuten, und das müsste man jetzt empirisch sozusagen weiter belegen, als ich das kann, dass die Rechtfertigung von Protektionismus, egal ob es Wissen ist oder ob es Dinge sind oder Waren sind, relativ ähnlich funktioniert. Also dass das Set an Argumenten relativ austauschbar ist. Die Praktiken unterscheiden sich vermutlich. Wissen ist letztlich eins schwieriger zu protegieren, glaube ich, weil das ja häufig an den Personen dranhängt. Also und man den Leuten ja nicht verbieten kann, von einem Ort an den anderen zu gehen. Hat man teilweise auch versucht. Also Gesellen sollten nicht wandern oder Zunftmitglieder sollten den Ort nicht verlassen, um eben nicht das Wissen mitzunehmen. Hat aber nie geklappt. Ganze Mittelalter über nie geklappt. Überhaupt Protektionismusmaßnahmen, also wie überhaupt genauso spannend wie die Protektionismusmaßnahmen eigentlich auch immer die Schlupflöcher sind, mit denen man die Maßnahmen umgeht. Also ich würde sagen, vermutlich ist es eigentlich schwieriger, Wissen zu schützen. Ja. Aber natürlich Bücher oder so, die kann man schon wegschließen. Also so wie Wissen verschriftlicht ist, ist es leichter. Oder man muss es erst gar nicht verschriftlichen, das, was man nicht weitergeben kann. Aber so wie es an der Person hängt, ist es schwerer. Ja.
Ist denn dann diese iberische Halbinsel des Mittelalters eher eine Zone des religionsübergreifenden Austausches? Oder ist es doch so, dass diese Gemeinschaften, diese Königreiche Stück weit abgeschlossen voneinander existieren?
Na, das Schwierige, und das liegt eben so ein bisschen quer auch wieder zu unseren eigenen Kategorien, ist, dass es immer beides ist. Also, dass man sozusagen Transfer auf der einen Seite und Abschottung auf der anderen Seite ständig nebeneinander hat. Transfer, Wissenstransfer, fand an zwei, vielleicht drei Institutionen vor allem statt, an den Königshöfen. Die habe ich vorhin schon erwähnt, an Bischofssitzen. Das würde man vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt denken, weil es ja eine christliche Institution ist oder per se christliche Institution. Und dann in den Kommunen. Wo Wissenstransfer nicht stattfindet, das sind die Universitäten. Weil die Universitäten überhaupt nur Christen zulassen. Also deswegen findet da kein interreligiöser Transfer statt. Man greift auf Übersetzungen sehr schnell zurück, aber diese Übersetzungen werden nicht an den Universitäten angefertigt, sondern anderswo. Insofern sind die Universitäten erstmal sozusagen im Erstzugriff, was den Transfer angeht, so ein bisschen außen vor.
Und wenn wir nun uns noch konkreter zuwenden dem Bereich des Heilens, des medizinischen Wissens, könntest du uns erstens das medizinische Wissen überhaupt in dieser Zeit mal so ein bisschen schildern? Wissen die Christen mehr als die Muslime und umgekehrt? Und anschließend vielleicht einige Bemerkungen zum Austausch vom medizinischen Wissen zwischen den religiösen Gruppen und den unterschiedlichen politischen Einheiten in Spanien und Portugal.
Ja, also grundsätzlich sind die Grundlagen natürlich gleich, weil es um antike Grundlagen geht in der Medizin, also was das gelehrte Wissen angeht. Aber es ist viel mehr übersetzt auf muslimischer Seite als auf christlicher Seite und viel mehr gerettet auf muslimischer Seite als auf christlicher Seite. Deswegen gibt es einen Wissensvorsprung, wenn man so will, auf muslimischer Seite. Vielleicht muss man noch einen Schritt zurückgehen und erstmal sagen, wer überhaupt die Akteure sind und wer überhaupt über Wissen, medizinisches Wissen verfügt zu der Zeit. Also das sind natürlich einerseits die Ärzte. Es gibt christliche Ärzte, die ein Universitätsstudium absolviert haben. Es gibt aber auch jüdische und muslimische Ärzte, die können kein Universitätsstudium absolviert haben, weil sie nicht an die Universitäten dürfen. Und das heißt, diese Ärzte arbeiten gleichwohl zusammen, sowohl im Transfer, was die Theorie angeht, als auch beim gemeinsamen Praktizieren. Aber sie sind eben nicht gleich ausgebildet ursprünglich. Die christlichen Ärzte, die an den Universitäten studiert haben, das sind sehr, sehr wenige. Lérida ist die erste Universität in Katalonien, Aragon und die erste Universität mit einer großen medizinischen Fakultät. Groß heißt nicht groß in unseren Maßstäben. Groß heißt, also Lérida wird 1300 gegründet, von Jakob II. Da machen ungefähr 3 bis 4 Baccalauri, also Bachelor, ihren Abschluss und ungefähr 3 bis 4 Master, nicht im Jahr, sondern in 10 Jahren. Wenn wir also über niedrige Absolventenquoten jammern, ist das Jammern auch sehr hohem Niveau. Und das Gleiche gilt für die Abbrecherquoten. Es fangen deutlich mehr Leute an zu studieren, als sie das Studium beenden. Sie sehen an diesen Zahlen, die gering sind, aber übrigens nicht gering im europäischen Schnitt. Also Daniel Jacquard hat diese Zahlen für Paris erhoben. Die sind ungefähr gleich. Ein bisschen besser sind die Abschlusszahlen in Montpellier, aber Montpellier ist die Superuniversität für Medizin in Europa. Also wenn ich wirklich was in Medizin reißen will, gehe ich nach Montpellier zu der Zeit. Sonst sind die Abschlusszahlen überall ungefähr. Und das heißt, es gibt nicht so richtig viel Austausch, oder der Austausch wäre relativ gering, würde man ihn auf die Universität beschränken. Die jüdischen und die muslimischen Ärzte kann man in den Quellen kaum unterscheiden, wenn der Name nicht dazu genannt wird, weil die auch einfach als Medikus also Ärzte oder Metges auf Katalanisch bezeichnet werden. Die müssen eine Prüfung absolvieren, eine Lizenz erwerben zum Praktizieren. Und das sind die Stadträte, die diese Kommissionen einsetzen, die diese Lizenzen vergeben. Und diese Lizenzierungsverfahren sind auch ein Ort des Transfers, weil da christliche und jüdische oder christliche und muslimische Ärzte miteinander reden. Im Prüfungsgespräch, das ist eine Lektion, also wir müssen aus einem Text vorlesen und den dann diskutieren, aber nicht nur theoretisch, sondern sie müssen auch ihr praktisches Wissen unter Beweis stellen, sie müssen ihre Erfahrung unter Beweis stellen und diese Erfahrung stellen sie unter Beweis, indem ein erfahrener Arzt ihnen quittiert, dass sie praktiziert haben gemeinsam. Also das heißt, sie müssen gemeinsam mit einem christlichen studierten Arzt gemeinsam praktiziert haben. Und diese Lizenzen werden häufig auch mit an Bedingungen geknüpft. Also nach dem Prüfungsgespräch findet so eine Kommission zum Beispiel, der hat es theoretisch gut gemacht, hat aber zu wenig praktische Erfahrung. Dann wird ihm auferlegt, wenn er schwierige Operationen macht, dann muss er eben doch mit einem Arzt, der erfahrener ist als er, zusammen praktizieren. Also insofern, obwohl es erstmal nach einer Trennung klingt, diese Lizenzierungsvergaben, führen die letztlich auch zum Transfer, in der Theorie wie in der Praxis. Und diese Lizenzierungsverfahren gibt es zunächst nur für Ärzte, die werden dann aber sehr schnell auch für Apotheker und auch für Barbiere eingeführt. Apotheker und Barbiere sind auch irgendwie medizinisches Personal mit anderen Aufgaben, wobei es gar nicht so einfach ist, das voneinander abzutrennen, wer jetzt welche Aufgabe hat, weil es auch davon abhängt, ob man in der Stadt oder auf dem Land ist. Auf dem Land gibt es weniger Ärzte als in der Stadt, das ist heute auch nicht anders als im Mittelalter und das führt dazu, dass auf dem Land viele Apotheker Aufgaben übernehmen, die sonst Ärzte übernehmen. Barbiere, im Wort sind es Friseure, aber die machen sowas wie kleine Operationen, also Barzen behandeln oder mal Zahn ziehen oder so.
Spielen Frauen eine Rolle in der Heilkunde?
Ja, also nicht nur als Hebammen, gar nicht. Gerade muslimische Ärztinnen sind relativ viel belegt, also viel ist immer relativ natürlich im Mittelalter, aber gibt es. Und die kriegen teilweise, die werden bei diesen Lizenzierungsverfahren eigentlich immer ausgeschlossen von den Stadträten. Aber es sind dann häufig die Könige, die ihnen doch erlauben zu praktizieren. Oder die Stadträte vorbei an ihren eigenen Lizenzierungsverfahren. Zum Beispiel gibt es aus einem kleinen katalanischen Dorf einen Stadtrat Castillon, das einer muslimischen Ärztin erlaubt, Augenheilkunde zu betreiben, weil die das so gut kann. Das sind dann immer so Sonderfunde. Nach den Plänen kann man nicht so gut systematisch suchen. Das ist so ein bisschen das Problem an dem Thema. Aber es gibt Frauen und es gibt auch Apothekerinnen. Apothekerinnen kenne ich nur, welche, die von ihren Männern die Apotheke übernommen haben, nachdem die Männer gestorben sind. Aber ist auch schwer, systematisch zu suchen, aber gibt es eine ganze Reihe.
Ja.
An die Universitäten dürfen Frauen natürlich nicht. Aber das ist auch nicht nur ein mittelalterliches Phänomen, sondern zieht sich ja weit in die Neuzeit.
Und wie lässt sich dieser Austausch des Wissens im medizinischen Bereich nun messen? Oder kann man das messen? Kann man das anhand von Manuskripten vielleicht feststellen oder von Chronisten, die über solche Transfermechanismen berichten? Oder wie geht man da überhaupt dran als interessierte Historikerin?
Also es gibt natürlich sehr viele Übersetzungen. Es gibt auch Texte, also Handbücher, die von Muslimen und Christen oder Juden und Christen gemeinsam geschrieben worden sind. Das sind so Transferprodukte. Und dann gibt es eben dieses gemeinsame Praktizieren, an das wir am schwierigsten drankommen. Eigentlich immer nur durch Empfehlungsschreiben oder durch Briefe oder durch Weiterempfehlungen von besonders guten Ärzten. Und dann, was es auch noch gibt, sind Zusammenschlüsse von Barbieren oder Apothekern oder auch Ärzten in so gildenartigen Formen. Das Spannende daran ist, dass wir ja Gilden als Schwurgemeinschaften verstehen. Und also in der Forschung gelten Gilden als etwas Christliches. Häufig mit einem Heiligen. Und man spürt beim Eintritt und so. Aber das Spannende auf der Iberischen Halbinsel und wirklich überhaupt gar nicht erforscht, soweit ich das sehe oder überblicke, ist, dass es auch interreligiöse Zusammenschlüsse gab. Also dass sich Barbiere, christliche Barbiere mit jüdischen Barbieren und muslimischen Barbieren zusammengeschlossen haben, um ihr Wissen vor den Ärzten zu schützen zum Beispiel.
Also die Standesvertretung arbeitet interreligiös, um sich vor anderen wirtschaftlichen Interessen zu schützen.
Genau.
Also die wirtschaftlichen Interessen sind wichtiger als die religiösen Differenzen.
Ja, mal so. Also das ist das Spannende an dem Thema, dass sich eigentlich unterschiedliche Konfliktdimensionen ständig überlagern. Einerseits die Professionen, andererseits die Religionen, andererseits die Interessen der Kommunen, dann die Interessen der Könige. Und dass man eigentlich bei jedem Einzelfall wieder genau schauen muss, welche Konfliktdimensionen jetzt eigentlich gerade gewinnen, beziehungsweise welcher Wunsch sich zusammenzuschließen jetzt gerade wieder gewinnt. Ja. Und vielleicht kontraintuitiv auf den ersten Blick ist es häufig so, dass die Professionen gewinnen und sich durchsetzen, ist mein Eindruck. Also dass ein christlicher Arzt eben sich mehr mit einem jüdischen Arzt gesagt hat als mit einem Barbier. Weil die müssen auch zusammenarbeiten und tun sie auch und tun sie vor allem in Zeiten der Krise, einfach weil es gar nicht so viele Ärzte gibt. Also denken Sie an die Pest oder so, das geht gar nicht anders. Man braucht sozusagen das breite Personal im medizinischen Sektor, aber trotzdem halten die Ärzte häufig ihr Wissen vor diesen anderen Gruppen zurück und sagen, was weiß ich, wenn ihr was über das und das Medikament wissen wollt, auch in ihren Texten sagen das. Dann geht zu einem Arzt. Dazu schreibe ich jetzt nichts. Oder zur Feststellung eines Todeszeitpunkts muss ein Arzt dazu gezogen werden, damit auch überhaupt um den Tod zu bestätigen, damit niemand lebend begraben wird. Das kommt so häufig in den Quellen, dass man wieder was Topisches hat. Also ich glaube, ein Tod festzustellen ist in Wirklichkeit gar nicht so schwer. Also vermute ich mal. Aber darauf bestehen die Ärzte ganz besonders, dass man sie da dazu holt.
Bekommen Sie da Geld dafür? Für die Todes?
Ja, kann sein, dass das auch wieder etwas ist, was sich verwirren lässt. Insgesamt, wenn man von Produktion von Wissen spricht, denkt man ja auch, vielleicht es hat was Heeres. Es geht nur um Ruhm und symbolisches Kapital. Das ist aber nicht der Fall. Also man kann durchaus mit dem medizinischen Wissen vielleicht nicht ganz reich, aber durchaus wohlhabend werden, weil es erstens natürlich Kunden, Patientinnen und Patienten gibt, die bereit sind, für eine gute Behandlung auch ordentlich zu zahlen. Und auch, weil man mit diesen Handbüchern nach und nach einen größeren Markt erschließt. Also das sind durchaus Bürgerinnen und Bürger, die diese Handbücher dann in ihren Bibliotheken haben, ab dem 14. Jahrhundert.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Protektionismus oder die Weitergabe von Wissen also gar nicht so sehr ein Phänomen ist, das nur zwischen den Religionen stattfindet, sondern das auch zwischen den Statusgruppen innerhalb der Religionen stattfindet oder eben nicht stattfindet.
Genau.
Also es ist kein Phänomen, das als Seismograph dienen kann über zur Völker- oder Religionsverständigung, sondern es ist ein Mechanismus, der eher uns zeigt, wie wirtschaftliches oder professionelles Zusammenwirken oder eben nicht funktioniert.
Ja, wobei man sagen muss, das ändert sich im Laufe des Mittelalters. Also letztlich werden dann irgendwann die Vorgaben für jüdische und muslimische Praktiker und Praktikerinnen strenger. Aber dass die gar nicht mehr praktizieren dürfen, ist ein Phänomen der frühen Neuzeit. Also da, das ist mal eine der wenigen Dinge, wo die Epochenspanne Sinn macht. Also das kann man relativ genau sagen. Da hört es auf. Vorher gibt es eigentlich immer Wege, die zur Zusammenarbeit von Jüdinnen und Muslimen und Christinnen führen. Ja. Wobei die Frauen da auch ein bisschen früher rausgebracht werden.
Okay. Wenn man nun als Schlussfolgerung versuchen wollte, dein Thema oder die Erkenntnisse deines Themas auf eine höhere Ebene zu erheben, was bedeutet das nun für die Geschichte des Protektionismus oder für die unterschiedlichen Facetten vom Protektionismus im Mittelalter oder in so einer Longue Durée betrachtet? Es ist offensichtlich keine geradlinige Entwicklung. Es ist keine Entwicklung, die immer besser wird oder die immer freier wird. Es ist eine Entwicklung, die so nicht zwischen klaren Entitäten, die man annehmen würde, funktioniert, sondern auch innerhalb von Großgruppen. Lässt sich da trotzdem, außer diese totale Verwirrung, lässt sich da trotzdem irgendwas vielleicht noch rausziehen?
Also ich glaube tatsächlich, dass das Spannende an dem Thema ist, dass sich unterschiedliche Ansprüche und unterschiedliche Konflikte permanent überlagern. Das, was halbwegs stabil bleibt, sind die Begründungen von Protektionismus. Übrigens von Protektionismus und von Transfer gleichermaßen, weil diese Begründungen sich eigentlich kaum unterscheiden geht, ob man für Transfer ist und offenen Austausch oder für die Protektion. Die eine Begründung ist immer Patientenschutz oder Eigentumsschutz, haben Sie in den Quellen gelesen, wenn es um Sklaven geht. Und die übergeordnete Begründung darüber hinaus, über den Patientenschutz, ist immer Schutz des Gemeinwohls. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Weil man ja auf den ersten Blick gar nicht unbedingt versteht, was Schutz des Gemeinwohls mit Schutz der Gesundheit zu tun hat. Es ist aber so, dass die Medizin immer mehr zu einem Faktor des Sozialen wird im Mittelalter. Und dieses Argument des Gemeinwohls, vielleicht sage ich dazu noch zwei, drei allgemeinere Sachen, weil ich vermute, dass das in anderen Sitzungen auch eine Rolle spielen wird. Die ideengeschichtlichen Grundlagen für dieses Gemeinwohlargument sind relativ gut erforscht. Das ist ein aristotelisches Bild, was dann von Thomas von Aquin fürs Mittelalter wirkmächtig aufgegriffen wird und ausformuliert wird. Was man auch weiß, ist, dass das Gemeinwohlargument in den Kommunen seinen Sitz im Leben hat, in den Kommunen und in den Gilden. Und das Argument des Gemeinwohls ja irgendwie so ein bisschen ein paradoxes Argument ist, weil es einerseits darum geht, Spezialinteressen zu formulieren, die aber auf einen höheren moralischen Anspruch zu bringen. Also man könnte positiv sagen, das ist ja toll, wenn die Gruppen über sich hinausdenken und sich, weil sie über sich hinausdenken, sich gleichzeitig selbst definieren. Das ist jetzt wohlwollend formuliert. Man könnte auch sagen, Gemeinwohl wird dann irgendwann auch so ein bisschen zum Plastikwort, weil man alles und jedes mit Gemeinwohl rechtfertigen kann. Und eigentlich dieses Gemeinwohl spezifizieren muss. Tatsächlich wird auch in den Kommunen alles und jedes mit Gemeinwohl legitimiert. Ganz unterschiedliche Sachen, Kriege und Polizeimaßnahmen und Baumaßnahmen. Aber eben auch die Gesundheit und die Gesundheit von Anfang an.
Gut, vielen Dank. Mit dem Gemeinwohl und der Gesundheit wollen wir diese erste Fragerunde beenden.
Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum schillernden Thema Protektionismus finden Sie in unserer Podcast-Reihe.